Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Haltet den Dieb, er hat mein Messer im Rücken. Forscher Michael Klund zur Corona-Aufarbeitung. Von Markus Klöckner. Aus meiner Sicht kamen die exzessiven Praxen stundenlanger Maskenpflicht verbunden mit anderen rigiden Maßnahmen einer nachhaltigen Kindeswohlgefährdung gleich. Das sagt der Kindheitsforscher Professor Michael Klund im Interview mit den Nachdenkseiten. Anlass des Interviews ist ein Urteil gegen einen Weimarer Richter. Das Landgericht Erfurt verurteilte im August den Familienrichter Christian Detmar wegen Rechtsbeugung zu 2 Jahren Haft auf Bewährung. Er wurde bekannt, als er in der Pandemie die Maskenpflicht an 2 Schulen aufgehoben hatte. Es ging um die Kindeswohlgefährdung. 2 Juraprofessorinnen haben nach dem Urteil in der Welt gefordert, dass das Urteil gegen den Richter aufgehoben werden muss. Im Interview kritisiert Klund das Urteil und macht darauf aufmerksam, dass gegen Richter Detmar von Seiten des Staates konsequent vorgegangen sei, während die juristische Aufarbeitung im Hinblick auf die Verantwortlichen der Maßnahmenpolitik niemanden vor Gericht stellt. Keiner versagt ihnen das Recht auf ihre Rente oder Sonstiges. Herr Klund, Sie sind kein Jurist und in unserem Interview wird es nicht um eine juristische Einordnung des Prozesses gehen. Aber Sie sind Kindheitsforscher und Politikwissenschaftler. Ihr Fokus liegt auf dem Wohl von Kindern. Wie haben Sie das Urteil gegen Richter Detmar wahrgenommen? Wie auf globaler Ebene den US versucht, Julian Assange vor Gericht und für immer ins Gefängnis zu bringen. Oder wie Deutschlands Weigerung, Edward Snowden Asyl zu gewähren. Im Kollektiv der Mitmacher muss der Gehorsamsverweigerer und Nestbeschmutzer auch noch nachträglich bestraft werden. Das riecht schon sehr stark nach »Haltet den Dieb, er hat mein Messer im Rücken«. Was ist der Hintergrund für Ihre Aussagen? Die Übergriffe von deutschen Journalisten, Politikern, Juristen und Wissenschaftlern auf Maßnahmenkritiker und Ungeimpfte sind bis jetzt nicht annähernd kritisch aufgearbeitet worden, von einer juristischen Aufarbeitung ganz zu schweigen. Damit meinen Sie? Die einseitigen politischen, medialen und wissenschaftlichen Panikattacken auf die Bevölkerung vom Killer-Virus, das uns alle sofort tötet, bis zum absolut nebenwirkungsfreien Impfstoff, der uns allen zwingend verabreicht werden muss, weil er umfassend vor Ansteckung schützt und eine Weitergabe garantiert verunmöglicht, während Impfverweigerer als gefährliche Sozialschädlinge beleidigt wurden. Die Infragestellung dieser Dogmen konnte in den letzten 3 Jahren das Risiko einer sozialen Ächtung mit sich bringen. Wenn ich Sie richtig verstehe, Ihnen geht es darum, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Einerseits der Richter, gegen den von Anfang an mit aller Konsequenz vorgegangen und der dann abgeurteilt wird. Andererseits Verantwortliche der Pandemiepolitik, die sich keiner Aufarbeitung stellen müssen. Das meine ich. Die Verantwortlichen stellt niemand vor Gericht. Keiner versagt ihnen das Recht auf ihre Rente oder Sonstiges. Aber ein wenig selbstkritische Aufarbeitung wäre nicht zu viel verlangt. Doch dazu sind die meisten von Ihnen nicht bereit und auch nicht in der Lage. Sie sind zum Teil schon längst vom Corona-Narrativ ins Kriegsnarrativ gewandert, mit ähnlicher Schwarz-Weiß-Malerei und ähnlichem Hass auf Narrativskeptiker. Der ehemalige Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, war vor einem Untersuchungsausschuss in Brandenburg geladen. Wenn Wieler nebenbei erwähnt, dass das RKI bis heute nichts Genaues über die Impfeffizienz wisse und die PEI-Vertreterin zu den Impfnebenwirkungen wenig zu wissen vorgibt, fragt man sich schon, wie es sein kann, dass diese Institutionen mit ihrem überwiegend faktenfreien Inzidenzzirkus als absolute Autoritäten herhalten konnten für die extremsten Corona-Dogmen und Maßnahmen. Der damit verbundene antidemokratische Mechanismus der Verantwortungsdiskussion in Krisenzeiten ist ein interessantes Forschungsfeld für Politikwissenschaftler. Spahn, Lauterbach rechtfertigen sich mit RKI und RKI-Chef rechtfertigt sich mit seiner Weisungsgebundenheit an den Gesundheitsminister. Am Ende war es keiner und niemand trägt zumindest die politische Verantwortung. Auch so kann man eine Demokratie und einen Rechtsstaat abschaffen. Solange Politik, Wissenschaft, Medien und Justiz diese Entwicklung zum Diktator in uns, Spiegel, nicht kritisch aufarbeiten, habe ich große Sorge. Während der Pandemie waren Kinder in Schulen besonderem Druck ausgesetzt. Stichworte Maskenpflicht, Testpflicht, aber auch, was die Impfung angeht. Würden Sie das bitte im Hinblick auf das Kindeswohl für uns einordnen? Jetzt, wo wir mal wieder nachweisen können, dass Lauterbach entgegen seiner ständigen Leugnungen explizite Kinder- und Jugendangstkampagnen forderte und durchführte, zuletzt sogar gegen den Willen der Mehrheit des Corona-Expertenrates, lässt sich festhalten, diese Panikattacken gegen die Kinder waren Kindeswohlgefährdung. Schon das Angststrategiepapier des Bundesinnenministeriums BMI zur Schockwirkung im Frühjahr 2020 ließ sich mit Naomi Kleins Analyse und Kritik von Schocktherapien des Katastrophenkapitalismus in Verbindung bringen. Die interministerielle Arbeitsgruppe von Gesundheits- und Familienministerium IMA, das UKE, der Corona-Expertenrat und die Evaluation zum Infektionsschutzgesetz weisen nach, dass es zu katastrophalen psychosozialen Folgen bei Kindern und Jugendlichen gekommen ist, die bis heute anhalten und noch gravierende Konsequenzen haben werden. Auch hinsichtlich motorischer, physischer, kognitiver und sozialer Kompetenzen lassen sich manche Maßnahmenfolgen bereits in Schulstudien von IQB oder PISA nachweisen. Sogar draußen, also auf dem Schulhof, mussten Kinder Masken tragen. Ja, schwarze Pädagogik, die der Kollege Schöpe auf den Nachdenkseiten zusammengetragen hat, war leider allzu oft an der Tagesordnung, innerhalb und außerhalb der Schule. Dies nun weitgehend zu verdrängen oder nicht wahrhaben zu wollen und eine selbstkritische Aufarbeitung zu verweigern, ist wirklich skandalös. Massenhafte Berichte von Eltern, Lehrern und Kindern über Beschämungen und Bloßstellungen im Klassenraum, im Lehrerzimmer, auf dem Schulhof, auf dem Schulweg. Unter der Maske an Atemnot und Panikattacken leidende Schüler, die nicht einmal ans offene Fenster zum Durchatmen gelassen, sondern vor versammelter Klasse der Lächerlichkeit preisgegeben wurden. Entsetzliche Szenen auf Schulhöfen, wo den unter offenem Himmel in ihr Pausenbrot hineinbeißend wollenden Schülern befohlen wurde, sich dazu auf den Boden zu setzen. Ausgegrenzte, nicht getestete Schüler, vor der versammelten Klasse ekelhaft vorgeführte, nicht geimpfte Kinder. Ein Fanatismus nach dem Schema, ihr seid eine Gefahr für mich und wenn ihr euch nicht testen lasst, seid ihr schuld, wenn die Oma eures Sitznachbarn stirbt. Die Kinder als angebliche Virentreiber, Böhmermanns Behauptung, die Kinder seien während Corona das, was die Ratten während der Pest gewesen seien, diese für mich volksverhetzende Kinder-Ratten-Analogie wirkte in allen Poren der Gesellschaft. Manche besonnene Lehrer, Schulleiter, Eltern, ja sogar Gesundheitsamtsleiter mussten sich von fanatischen Eltern, Lehrern, Schülern als Corona-Leugner beschimpfen lassen, weil sie nicht dafür waren, alle Bildungseinrichtungen vollständig und am besten für immer zu schließen. Die Horrorvision des neuen Normal, jedes Kind täglich zu testen, 8 Stunden unter eine Maske zu zwingen und ihm alle 3 Monate einen sogenannten Impfstoff zu spritzen, was nachweislich gefährlicher für Kinder ohne Vorerkrankungen war und ist als die Corona-Infektion selbst. Ist Ihnen bekannt, ob Maßnahmen, denen Kinder ausgesetzt waren, Schaden verursacht haben? Die UKE-Forschungsergebnisse von 2020, 2021, 2022, 2023 sind ziemlich eindeutig. Psychosoziale Belastungen und Erkrankungen sind mit den Maßnahmen massiv angestiegen und das Wohlbefinden der meisten Kinder ist immer noch nicht auf den Status vor Corona zurückgekehrt. Gestatten Sie mir aus unserem letzten Interview zu zitieren. Viele Studien untermauern, dass buchstäblich eine politisch mitzuverantwortende strukturelle Kindeswohlgefährdung im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention und des SGB VIII festzustellen ist. Das hatte psychosoziale Folgen, wie verschiedene Untersuchungen nachweisen können. So hat sich laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hochgerechnet, infolge der Pandemie und der damit verbundenen Schulschließungen bei 1,7 Millionen 11- bis 17-Jährigen die gesundheitsbezogene Lebensqualität erheblich verschlechtert. Das Bundesinstitut ermittelte ferner 477.000 Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren mit Depressivitätssymptomatik. Die Süddeutsche Zeitung vom 29. Dezember 2021 stellte unter dem Titel »Menschenrechte – Hat Deutschland ein Problem mit Kindern?« besorgt fest, »Schulschließungen in Rekordlänge, keine Kinderrechte im Grundgesetz. Verlass ist in der deutschen Pandemiepolitik bisher fast immer darauf gewesen, dass die Kinder in der Debatte um Maßnahmen zunächst mal vergessen wurden.« Zitat Ende. Und auch auf das Folgende möchte ich verweisen. 2023 haben Wirtschaftswissenschaftlerinnen der Universität Konstanz in einem Kooperationsprojekt mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, UKE, die Folgen der pandemiebedingten Schulschließungen in Deutschland untersucht. Sie fanden heraus, dass diese zu einer erheblichen Verschlechterung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren geführt haben. Sie schreiben, während der Corona-Pandemie hat die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gelitten, wie die verschiedenen Auswertungen der COPSI-Studien Corona und Psyche des UKE gezeigt haben. Inwieweit Schulschließungen zu diesen persönlichen Krisen beigetragen haben, war bislang weitgehend unbekannt. Professor Dr. Christina Felfe, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Konstanz, und ihr Team konnten in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Ulrike Ravens-Sieberer, Leiterin der Studie und der Forschungsgruppe Child Public Health der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des UKE, zeigen, dass die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit am stärksten bei männlichen Jugendlichen, bei jüngeren Jugendlichen sowie bei Familien mit begrenztem Wohnraum zu sehen waren. In dem Urteil von Richter Detmar ging es um Masken. Beim Thema Masken haben sich die Meinungen gespalten und vermutlich gehen die Meinungen noch immer auseinander. Die einen sagen, ist doch nur ein Stück Stoff. Die anderen sagen, Vorsicht, Gefahr. Würden Sie bitte auch das Thema Masken für unsere Leser einordnen? Was hat die Maskenpflicht für Kinder an Schulen bedeutet? Ich würde auch hier mangels medizinischer Kenntnisse differenzieren wollen. Der evidenzbasierte Schutz gegen ein Virus muss abgewogen werden gegen den Schaden durch die Bedeckung des Mund-Nase-Bereichs von 7.30 Uhr bis 16 Uhr und am besten noch während des Sportunterrichts draußen. Wenn ersterer nicht wirklich nachweisbar ist, aber die Pflicht zum Tragen nachweisbare negative Folgen zeigt, muss umgedacht werden. Den Masken-, Test- und Impffanatikern muss immer wieder gesagt werden, dass die Aufhebung einer Pflicht sie nicht davon abhält, Maske statt Helm auf dem Fahrrad zu tragen, sich täglich zu testen und am besten alle 3 Monate neu zu boostern. Sollen sie doch machen. Da Frau von der Leyen Milliarden Dosen in dubiosen Verträgen für 10 Milliarden Euro hat einkaufen lassen, muss das Zeug schließlich weg. Sie sollen ja nur ihre Mitbürger und vor allem die Kinder endlich in Ruhe lassen. Wer allerdings schon 2021 in den teilgeschwärzten Geheimverträgen lesen konnte, dass der Impfstoffhersteller von allen möglichen Kosten hinsichtlich Impfnebenwirkungen vom Käufer entlastet wird, durfte trotz aller Corona-Impfstoff-Nebenwirkungsleugnungen nachdenklich werden. Ich habe auch nicht verstanden, wie Menschen einerseits den absoluten Schutz ihrer Masken und ihrer Impfung behaupten konnten und danach aber ihre nicht geimpften und unmaskierten Mitmenschen in aggressiver Manier der Körperverletzung beschuldigten und als gefährliche Volksschädlinge beschimpfen konnten. Die Täter und Täterinnen empfinden sich auch heute noch als ultrademokratisch und betrachten die Opfer ihrer Aggression, Diskriminierungen und Stigmatisierungen immer noch als Nazis. Das ist schon paradox. 15 Millionen Mitbürger als Blinddarm und als Dreck behandelt. Und der Doppelmoral gegenüber Kindern waren doch wirklich keine Grenzen gesetzt. Monatelang waren schon Bundesliga-Baumärkte und Biergärten wieder geöffnet, als die Kinder immer noch nicht einmal draußen Sport machen durften. Denken Sie an die ins Stadion einlaufenden Profifußballer ohne Maske, mit Kindern an der Hand, mit Maske. Denken Sie an den grünen Parteitag tagsüber mit und abends beim Grölen frauenfeindlicher Lieder wie Jump Around ohne, oder an unsere Hauptstadtjournalisten, die uns von morgens bis abends den Maskenzwang als Norm auftrugen, aber selbst im Regierungsflieger nach Amerika alle oben ohne saßen. Welche Nachteile sehen Sie noch? Jenseits des Asthmas, der Luftnöte, der Kopfschmerzen, der übermäßigen Kohlendioxidkonzentration und des fehlenden Sauerstoffs kann die stundenlange Abdeckung des Gesichtsbereichs meines Erachtens für Kinder eine Behinderung beim Lernen, korrekter Aussprache, korrektem Hören und Verstehen bedeuten. Von Empathiefähigkeiten durch mimische Gemütsregungen ganz zu schweigen. Um direkt zu fragen, hat die Maskenpflicht an Schulen das Kindeswohl gefährdet? Aus meiner Sicht kamen die exzessiven Praxen stundenlanger Maskenpflicht verbunden mit anderen rigiden Maßnahmen einer nachhaltigen Kindeswohlgefährdung gleich. Insofern sind dann, ohne Jurist zu sein, meiner Ansicht nach das Jugendamt und das Familiengericht tatsächlich auf Basis des § 8 SGB 8 und des § 1666 BGB zuständig. Konnten Sie von daher die Entscheidung des Weimarer Richters, die Maskenpflicht an zwei Schulen aufzuheben, nachvollziehen? In § 1666 des BGB steht: Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. Wer Jugendliche lebensgefährlich durch den Park jagt oder Schlittenfahrer kriminalisiert, weil ihnen in freier Natur und mit großem Abstand zu anderen Menschen die Maske verrutscht ist, wer Kleinkindern die Schaukel verbietet und nicht geimpften Zwölfjährigen den Zugang zum Sportplatz verwehrt oder sie anderweitig diskriminiert, muss wissen, dass ein Rechtsstaat so etwas nicht dulden darf, wenn er nicht zu einem Unrechtsstaat verkommen will. Im Verhältnis dazu mag sich der Weimarer Familienrichter revisionsbedürftig, weil formal nicht zuständig verhalten haben, zumindest menschlich verständlich jedoch allemal zur umstrittenen Zuständigkeitsfrage, vergleiche auch die Erwiderung von Christian Detmar auf die Verlesung der Anklageschrift, verlinkt innerhalb des Interviews. Es ist auch nicht unerheblich, dass zum Zeitpunkt seiner Entscheidung im Frühjahr 2021 die Anzahl Minderjähriger auf den Intensivstationen nach Suizidversuchen deutschlandweit massiv angestiegen war und man im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendpsychiatrien bereits von Triage sprach. Erinnert sei an Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention. Was hat es damit auf sich? Kinder- und Jugendrechte sind keine symbolische Schönwetterangelegenheit, sondern in der UN-Kinderrechtskonvention verankertes Völkerrecht sowie seit 1992 geltendes Bundesrecht, seit 2010 explizit vorbehaltlos. Darin verpflichtet sich die Bundesrepublik Deutschland etwa, dass bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist. Artikel 3 UN-Kinderrechtskonvention. Gemessen an den Kriterien des Kinderwohlvorrangs, des Schutzes, der Förderung und Beteiligung lässt sich besonders bei Corona feststellen, dass die Kinderrechte oft vernachlässigt werden. Wie zu Beginn des Interviews gesagt, wir können hier das Urteil des Gerichts gegen den Richter nicht juristisch einordnen. Aber neben ihrer Position als Kindheitsforscher sind sie auch Politikwissenschaftler. Sollte der Prozess und auch das Urteil politisch eingeordnet werden? Dass die überlangen Schließungen und die exzessiven Masken-, Test- und Impfverpflichtungen in Schulen inzwischen selbst von Lauterbach problematisiert werden, müsste doch alle ihre damaligen, auch juristischen Verfechter wenigstens zum Nachdenken bringen hinsichtlich psychosozialer Folgen und Kindeswohlgefährdungen. Ich hoffe, dass sich noch mehr Juristen als die beiden kürzlich in der Zeitung Die Welt melden, die sich für eine Revision des Urteils gegen den Weimarer Familienrichter aussprechen. Ein Jahr vor Rentenbeginn soll er durch die Bewährungsstrafe sogar seine Pensionsansprüche verlieren. Es sollte nicht vergessen werden, über dem Urteil steht immer im Namen des Volkes. Die rechtsprechende Gewalt der höheren Revisionsinstanz wird dies sicherlich zu berücksichtigen wissen. Der Eindruck, der im Raum steht, ist ja der folgende. Gegen einen Richter, der eine politisch nicht opportune Entscheidung getroffen hat, wird vom ersten Moment, um es vorsichtig zu sagen, sehr konsequent vorgegangen, während zum Beispiel Karl Lauterbach noch immer im Amt ist, obwohl er gesagt hat, dass die Impfung quasi nebenwirkungsfrei sei. Was sind Ihre Gedanken? Wir dürfen nicht vergessen, dass Karl Lauterbach, aber auch Olaf Scholz und Christian Lindner zudem immer gegen eine Impfpflicht waren, bis zu dem Zeitpunkt, als sie für eine Impfpflicht eintraten. Ich finde, jeder hat das Recht darauf, Unsinn zu verbreiten, aber nicht jeder darf das Recht haben, diesen Unsinn allen anderen Menschen als Verhaltensnorm vorzuschreiben. Ich bin ja kein Jurist, aber interessant wäre es schon, den Umgang mit dem Weimarer Richter im Vergleich zum Umgang mit dem Bundesverfassungsgericht und seiner, auch unter Juristen, sehr umstrittenen Corona-Urteile zu betrachten. Nicht nur Prantl hatte ja darauf verwiesen, dass beim Urteil zum Beispiel Bundesnotbremse unter anderem der Gerichtsvorsitzende sich offenbar vor seiner Entscheidung mit der beklagten Partei Bundesregierung zum Abendessen traf. Hier wäre tatsächlich auch juristisch noch einiges aufzuarbeiten. In einem Rechtsstaat mit Gewaltenteilung sollte dies zu denken geben. Umgekehrt sind zuletzt einige Urteile der Verwaltungsgerichte rechtsstaatlich ermutigend. Sie sprechen eine klare Sprache gegen offensichtlich rechtswidrige Zensurversuche, Berufsverbote, willkürliche Vertrags- und Raumkündigungen sowie millionenfachen Freiheitsentzug für die bayerische Bevölkerung während Corona durch Ausgangsverbote. Aber ansonsten sieht wohl im Moment der Mainstream eher so aus. Wer sich mit Bandera-Fans und anderen Anhängern von NS-Kollaborateuren sowie Azov-Faschisten gemein macht, die SS-Helden des Holocaust verherrlicht, so wie Putin Bilder mit Hitlerbärtchen zeigt, verharmlost nichts. Und wer wie der Sozialwissenschaftler und Künstler Professor Dr. Rudolf Bauer auf NS-Kontinuitäten künstlerisch kritisch aufmerksam macht, bekommt gleich wegen angeblicher NS-Verharmlosung bewaffneten Staatsschutz zu Besuch. Schon interessant. Wer, wie die Wissenschaftlerin und Nationalethikerin Büchs, Impfnebenwirkungen leugnete, falsche Behauptungen über mRNA-Verbreitung im Körper aufstellte, gegen Nichtgeimpfte hocheskalieren wollte, meint sich gegenüber Kindern noch nicht einmal entschuldigen zu müssen, man habe es ja gut gemeint. Niemand lacht? Der Weimarer Richter aber, der auch das für sich in Anspruch nimmt, muss dafür bestraft werden, dass er sich regelwidrig, das Verwaltungsgericht und nicht sein Familiengericht war zuständig, für das Kindeswohl eingesetzt hat, welches Frau Büchs und Herr Lauterbach sowie viele Politiker, Medien, Wissenschaftler und Juristen jahrelang ungenügend berücksichtigt haben. Bundesgesetzwidrig, denn der Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention zum verpflichtenden Kindeswohl Vorrang bei allen staatlichen und nichtstaatlichen Maßnahmen steht seit 1992 im Bundesgesetzblatt. Seltsam. Büchs und Lauterbach, Leopoldina, Ärztepräsident und RKI sind obenauf. Und Kritiker der Corona- und Kriegsnarrative finden sich auf der öffentlichen Anklagebank mit ständigen Auftrittsraum sowie Berufsverboten konfrontiert. Giro, Mayen, Barb, Ganser, Krone Schmalz, Zuckermann, Waters oder der Weimarer Richter und so weiter. Und wenn Sie diesen Zustand als Problem für die Meinungsfreiheit kritisieren, bekommen Sie auch noch von der einschlägigen Fraktion der Selbstgerechten entgegengehalten, dass das alles doch nur Schwurbler seien, deren Forderung nach rechtsstaatlichen und demokratischen Mindeststandards doch demokratiefeindlich und verschwörungstheoretisch sei. Also alles in bester bürgerlicher Ordnung der Doppelmoral. Dazu passt, dass die Öko-Apokalyptiker für ihren Anschlag auf das Grundgesetzdenkmal des Bundestages offenbar nur einen müden Freispruch geerntet haben. Auf dieser wertebasierten Grundlage fehlt nur noch die Auslieferung von Julian Assange. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.